11. Februar 1968, Sonntag. Bei den Crespals lebt seit gestern Nachmittag ein schwarzes Kind. Und nicht allen ist es recht. Wir haben das Kind Frampton aus einem Durcheinander von Funkwagen und Ambulanz und losem Müll auf der 103. Straße. Weg von einer Messerstecherei und einem Zuständigkeitsstreit zwischen Polizisten, Fürsorgern und Hausverwaltern. Heraus aus den gleichmütigen Zuschauern, die ihre blutende Mutter und den schreienden Kriechling umstanden. Den nahmen die Ambulanzfahrer mit. Frampton wollte der Wachtmeister nicht gern loswerden an weiße Leute. »Wissen Sie auch, was Sie da tun, Lady?«, sagte er. Mr. Robinson, der schon wieder ein Bett herleihen sollte aus seinen geheimen Gewölben, war nicht so zufrieden mit der Einquartierung, wie er es bei der Ankunft der Fleurys gewesen war. Er brachte das Gestell an, setzte es ordentlich nach Maries Wünschen in ihrem Zimmer zurecht, aber beim Abschiedsreden blieb er doch ratlos in der Tür stehen, nicht wie bei gewöhnlichen Zweifeln in seinen harten Haarwellen tastend, sondern mit nach unten gekehrtem Kopf, an dem er wahrhaftig kratzte vor Ratlosigkeit. Sein Blick war so versteckt, »Oh well«, sagte er schließlich, nun auch noch mit sich unzufrieden, »Sie wissen ja wohl, was Sie da tun, Mrs. Crespal.« »Ist es Frampton recht? Sie hat bei uns angerufen.« Sie kennt Marie aus fast einem halben Jahr Schule. Sie kennt die Wohnung von Besuchen. Dann, mit Marie allein, betrug sie sich zutraulich, munter, nahezu gleichberechtigt. Gestern Nachmittag, kaum hatten wir sie hinter unserer Tür, war sie gegen Marie so schüchtern wie ehedem gegen Mrs. Crespal, an der sie vorbeigelaufen war, um nur ja Blick und Anrede zu entkommen. Setzte sich hin, nur auf Aufforderung, dann weit weg, ihre langen, staketigen Beine eng beieinander, die Hände auf den Knien verkrampft, den Blick gegen den Fußboden. Wenn sie sich für einen Topf mit Kakao bedankt hatte, sagte sie auch zu einem Umrührlöffel »Thank you«, leise, ohne Hoffnung, als könne sie eine Gefahr doch nicht beschwichtigen. Einmal, weil Marie über DI sprach, glaubte sie sich nicht beobachtet und versuchte einen sichernden, ungläubigen Blick, der gleich wegduckte. Sie war so gekommen, wie das Unglück sie angetroffen hatte, in einem abgerissenen Mantel mit Holzfällermuster. Und sie mochte ihn lange nicht ausziehen, als ob aus der Ankunft keine Unterkunft werden sollte. Wegen ihrer Mutter war es vielleicht nicht. Sie wollte nicht an unser Telefon, als wir endlich eine Krankenschwester an das ihre hatten holen können. Frampton ließ sich sagen, dass ihre Mutter die Verwundung gut überleben werde. Sie nickte ohne Erleichterung, eher aus Höflichkeit. Sie nickte zu der Nachricht, dass ihre älteren Geschwister immer noch nicht gefunden waren und der Jüngste in einem Kinderheim, als sei es ohne Vernunft, sich das zu merken. Dann war noch etwas, das Francis' Mutter an Mrs. Crespal ausgerichtet wissen wollte. Gottes Segen. Das kann uns nicht recht sein. Falsch war, dass Marie das schwarze Kind mit einem Spiel ablenken wollte. Francis kannte Mikado nicht. War gehorsam genug, es zu lernen und so unglücklich über ihre Ungeschicklichkeit, sie brach ohne Absicht einen Stab durch und war dann nicht zu trösten. »Nun können wir immer an dich denken, wenn uns dieser Stab fehlt«, sagte Marie. Aber Frampton hörte da nicht ein freundwilliges, sondern ein erzürntes Gedenken angekündigt. Falsch war ein Abendgericht, das nicht mit der Hand zu essen ist, und es half nichts, dass Marie wie zufällig ihr Messer weglegte und dann das Kotelett wie Frampton mit der Gabelkante anging. Es war nicht richtig, Frampton unter die Dusche zu schicken. Sie erkannte da einen Verdacht auf Schmutz und Ungeziefer. »Wir tun das jeden Abend«, sagte Marie. Frampton hörte da nicht die Auskunft, sondern eine Anordnung. Vielleicht war es richtig, ihr einen von Maries Pyjamas zu schenken und für den nächsten Tag einen vollständigen Satz Kleidung. Richtig war es nicht, alle ihre Sachen gleich in den Korb für die Waschmaschine zu tun, als seien sie keinen Tag länger zu tragen. Sie war sehr erleichtert, als es ins Bett ging, weil sie nun nicht weitere Bedrohung durch den fremden Haushalt gewärtigen musste und zog sich die Decke bis über die stramm gedrehten Zöpfchen, die ihr von der Schädeldecke abstehen. Sie blieb steif liegen, schlief lange nicht, auf der Hut war unausdenklicher Gefahr. Rebecca Fairwalter war es nicht zufrieden, dass ihre Freundin ein schwarzes Kind aufgenommen hatte. Die Schwarze kam aus einer Straße, einem Haus, vor denen die kleine Jüdin nachdrücklich gewarnt war. Rebecca, die adrette Person in dem Jackenkleid nach einem verkleinerten Muster für Erwachsene, Rebecca mit dem damenhaften Gehabe und dem puppenhaften Maskengesicht, sie fühlte sich in einer Falle und erfand während eines recht förmlichen Gesprächs den Befehl Mrs. Fairwalters, nachdem sie sich nur 10 Minuten lang aufhalten durfte bei uns. Rebecca hörte mehrere Male am Tage, was ihrer Mutter recht ist und noch öfter, was nicht. Francine war es nicht recht, dass wir nicht anders dachten, als dass eine Mutter mit Stichen in Brust und Schulter Besuch haben muss von zumindest einem ihrer Kinder. Bei allen Erkundigungen an der Pforte und in den Fluren des Krankenhauses hielt sie sich so beiläufig abseits, dass zunächst die Crespals für die Besucher bei einer schwarzen Frau gehalten wurden. Francine ging nicht gern hinein zu ihrer Mutter, hielt auch nach wenigen Minuten die Tür des Krankensaales für uns auf. Dann war es, als habe sie noch weniger als wir zu tun mit der Frau, die unbehilflich hingepackt unter den grünen, fiskalischen Decken lag, gefesselt in einen aufwendigen Verband, von Medikamenten halb betäubt, das flächige, graue Gesicht von fiebrigem Schweiß eingedeckt. »Sie ist ein gutes Kind«, sagte sie mühsam. Und es mochte eine Überzeugung gewesen sein, statt einer Bitte. Francine starrte mit einem Mal mürrisch, geradezu feindselig beiseite. Und dass wir die Enge zwischen den dichtgestellten Betten, den Geruch von Armut, eher denn von Krankheit, die fremden Blicke von den schwarzen Nachbarn nicht lange aushielten, es war dann uns nicht recht. Francine blieb an der Pforte stehen, bis Marie sich umsah. Sie hatte jetzt eine feige, spöttische Miene, sehr von unten herauf, und Marie erkundigte sich harmlos. Francine antwortete nicht, hielt unverändert herausfordernd, als solle Marie etwas zugeben. Vielleicht war es dann richtig, sie an den Schultern aus dem Weg anderer Besucher zu führen. Francine hatte aber nicht erwartet, dass sie wieder an den Riverside Drive mitgenommen wurde.
»Jetzt hast du es gesehen, Marie.«
»Nichts habe ich gesehen, eine kranke Frau.«
»Jetzt lügst du, Weiße.«
»Meine Lügen gehen dich nichts an.«
»Diese wohl.«
»Zum Reden darüber kriegst du mich nicht, Francine.« »Ich komme mit, aber ich glaube euch nicht.« Francine war es recht, mit einem Stapel Comics in Ruhe gelassen zu werden, und wie versehentlich schubste sie einen von Maries Türflügeln an, sodass sie vor Blicken geschützt war. Sie trieb die Mimikrie so weit, dass sie sich schlafend stellte, als Pamela Blumenroth Marie zum Mediterranean Swimmingpool abholte. Dabei schlief sie aber ein und ihr kleines, schwarzes Gesicht kam sehr erschrocken hinter der Tür hervor, schockschwarze Augen in sehr großem Weiß, auf die Fremde anderer gerichtet, die in einer fremden Wohnung den Weg zum Ausgang versperrt. Dann, aufwachend, auf Demut und Ersatzleistung aus, sagte sie eifrig, »Soll ich Ihnen die Zeitung auf die Straße bringen, Mrs. Crespal?« Dann verstand sie nicht, dass Leute in einem solchen Haus ihren Abfall abends in Tüten an den Lastenfahrstuhl stellen können, statt dass sie ihn heimlich an die städtischen Papierkörbe an der Straßenecke tragen müssten. Sie nahm es hin, wie noch etwas Unglaubliches, dass Mr. Robinson jeden Abend um 10 Uhr die Stockwerke abfährt und den Müll für den Ofen abholt. Das war ihr noch zu erklären. Nicht zu erklären war ihr, warum Marie ein Bild auf der ersten Seite der New York Times rot umzeichnet hat, neben einem angeschossenen Marineinfanteristen in Da Nang, einem Militärgeistlichen in Drillich mit einem Kreuz auf dem Helmüberzug, der nach oben starrt, nach Gott und den Evakuationshelikoptern Ausschau haltend. »Vietnam«, sagte Francine, ungerührt, ohne Neugier, wie von etwas Unbrauchbarem, wie vom Mond. Marie wird es schon morgen weniger recht sein. Es kam ihr nicht unlieb, dass sie ohne Francine zum Schwimmen gehen konnte, die da womöglich die einzige Schwarze gewesen wäre, schwer zu verteidigen. Morgen, wenn sie mit Francine gemeinsam in der Schule ankommt, sie wird erleichtert zu ihren weißen Freundinnen überlaufen. Einem der Klassiker wäre es nicht recht. Er hat dergleichen Nachtlager in einem Buche behandelt und hat seine Leser aufgefordert, das Buch dennoch nicht wegzulegen. Ich höre, dass in New York, an der Ecke der 26. Straße und des Broadway, während der Wintermonate jeden Abend ein Mann steht und den Obdachlosen, die sich ansammeln, durch Bitten an Vorübergehende ein Nachtlager verschafft. Leg das Buch nicht nieder, das du da liesest, Mensch. Einige Menschen haben ein Nachtlager. Der Wind wird von ihnen eine Nacht lang abgehalten. Der ihnen zugedachte Schnee fällt auf die Straße. Aber die Welt wird dadurch nicht anders. Die Beziehungen zwischen den Menschen bessern sich dadurch nicht. Das Zeitalter der Ausbeutung wird dadurch nicht verkürzt. Und einem ist nicht anzusehen, ob ihm Francines Unterkommen so recht ist oder nicht. D.E., der gegen 18 Uhr vom Flugplatz Kennedy kommt, frisch zurück aus Europa, der aus Kopenhagen gleich zwei Kleider für Marie mitgebracht hat. Davon nun eins für Francine, denn »Ich weiß alles«, sagt er, und Francine glaubt ihm. »Though I'm a stranger here myself«, sagt er, und Francine lacht ganz offen, bedenkenlos. »Was ich nur tat, um New York sauber zu halten«, sagt er.
und Francine sieht diesem Weißen mit glänzenden Augen zu, will eifrig ihn erzählen hören von so unverständlichen Gegenständen wie einem Magasin du Nord an einem Kongensnydorf in Köbenhauen und ist schon jetzt eifersüchtig auf die Zeit, in der sie ihn mit Marie teilen muss. Die, sogar ein schwarzes Kind würde er an Vaters Stelle annehmen. Wiederum hätte er eine Bedingung dafür zu stellen.